Ein ganz gewöhnliches Restaurant. Eins von über 80.000 in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist zufällig ein indisches. Die Speisekarte hatte gelockt. Der Käse über der Spezialsoße sah verführerisch aus.
Was ist denn da eigentlich für ein Käse drauf?
Der eine? Hausgemachter Käse.
Hausgemachter Käse? Nee.
Wir kaufen frische Milch.
Ja.
Wir machen wir selber.
Eigentlich, ruhig in einem indischen Rezept, oder?
Ja.
Das Lachen könnte heißen, wenn du es hören willst, dass wir den Käse selber machen, frische Milch kaufen und nach indischem Rezept zubereiten, dann erzählen wir diese Geschichte. Geschichten erzählen ist ein wichtiger Stützpfeiler der Lebensmittelindustrie. Mit Bären, die über die Alm Milchkannen schwenkenderweise das Gefühl glücklicher Kühe vermitteln. Rote Windmühlen in Pommern, die es nicht gibt. Mittelalterliche Zubereitung von Haselnusscreme im Waffelgebäck durch liebliche Jungfrauen.
Als Kind habe ich mich immer gefreut, wenn ich einkaufen durfte. Wegen Tante Martha und wegen Schinkenspicker.
Schinkenspicker, die Schinkenwurst von der Rügenwalder Mühle.
Moderne Kurzmärchen mit einem Riesenbudget. 3,8 Milliarden Euro Werbedruck. Fast dreimal so viel wie in der Automobilindustrie. Nun versuchen Werbeprofis jederzeit, den Gebrauchswert von Waren hochzujubeln, Produkte aus ihrer Anonymität zu reißen, sie mit Bedeutung aufzuladen. Ein legales Geschäft mit der Lüge, der Illusion, mit dem Herstellen von Träumen. Doch schleichend fast unsichtbar besetzt inzwischen eine andere Macht unsere Sinne und wird real, bestimmt unseren gesamten Lebensalltag.
Analogkäse schmeckt besser, wie sich Public Relation als fünfte Gewalt etabliert. Ein Feature von Jörg Wagner.
Analogkäse, eine saubere Sache.
Na, schmeckt's euch?
Mmh. Oh ja, Mama, diesen Käse finden wir toll.
Analogkäse, unendlich frisch.
Hier riecht es nach Pizza. Auch hier ist möglicherweise Käse mit im Spiel. Aber Käse ist aus Milch gemacht. Dieser Käse ist anders. Er sieht zwar aus wie Käse, wird verkauft als Käse, ist jedoch kein Käse. 100.000 Tonnen davon landen jährlich auch auf Pizzen als Analogkäse. Lebensmittelchemiker Udo Pollmer.
Im Analogkäse ist gar kein Käse drin und Milchfett wird sowieso nicht verwendet, weil es zu teuer ist, sondern da nimmt man durch das billige Pflanzenöl und auch das kann man entsprechenderweise strecken. Und sie haben jede Menge Wasser drin und sie wissen ja, man soll ja viel trinken.
Eine saubere Sache. Natürlich ohne Milch.
Entwickelt wurde der Analogkäse Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Im englischen Original heißt er Cheese Analog und meint Käseersatz, Käseimitat oder Kunstkäse. Die Eindeutschung als Analogkäse war eher ein Versehen sprachunkundiger Journalisten als eine PR-Nebelkerze. Die Lebensmittelindustrie hat stillgehalten, in anderen Fällen jedoch skrupellos gefälscht.
Da gibt es sehr viele Beispiele und eins der Klassiker, das wäre dann der Seelachs. Damit hat das eigentlich angefangen. Das war rein kommerzielle Überlegungen, warum dieser Köhler genannte Fisch dann eben in Lachs umbenannt worden ist. Oder nehmen Sie eine neuere Schöpfung, die in Wertzuckercreme. Es handelt sich um Kunsthonig, aber das Wort Kunst hat im Laufe der Zeit etwas schlechteres Image bekommen. Oder wenn dann Krabben oder sowas nachgeahmt werden, dann spricht man von Surimi. Das ist dann auch der korrekte Ausdruck, weil im Japanischen meint das, dass das eben Fischbrei ist und der deutsche Gesetzgeber unterstellt letztlich, dass der Deutsche des Japanischen soweit mächtig ist, dass er, wenn er Surimi liest, dann ganz automatisch nicht getäuscht wird.
Namenstäuschung im großen Stil durch eine Gewalt, die inzwischen als fünfte etabliert ist. Schleichend, tricksend, manipulierend gewinnt die fünfte an Boden, die Public Relations Branche. Hochspezialisierte Fachleute, die für ihre Auftraggeber nicht nur Öffentlichkeit herstellen, sondern in ihrem Sinne beeinflussen.
Sie haut erst einmal jahrelang Mist in die Köpfe hinein und nachher fragt sie nach, was der Kunde haben will und erzählt natürlich genau das, was er 10 Jahre lang im Fernsehen gesehen hat. Und auf diese Weise ist da ein schier unangreifbares System entstanden, ein System der Täuschung. Die Verbraucher, die müssen einfach essen, was auf den Tisch kommt.
Trickserei, Schönfärberei, Täuschung, Manipulation, Betrug. Der Handwerkskasten der PR-Branche ist gut gefüllt. Das Internet mit seiner oft ungewissen Quellenlage scheint besonders geeignet für die offene Lüge.
Über die Privatisierung der Deutschen Bahn halte ich nichts von.
Weil ich finde, so eine Betriebe wie Wasserbetriebe, Verkehrsbetriebe, die gehören den Staats an. Einfach.
Es könnte aber auch besser werden, das wäre dann toll.
Ja, da könnte schon der Service besser werden, weil einfach die Konkurrenz stärker ist. Kann ich mir schon vorstellen.
Es sieht aus wie eine normale Straßenumfrage. Etwas laienhafter als medial üblich. Passend zur YouTube-Plattform im Netz, wo Millionen ruckeliger Amateurvideos das echte Leben dokumentieren. Doch diese Straßenumfrage ist eine Fälschung der Agentur European Public Policy Advisors GmbH, verantwortet zusammen mit der Denkfabrik Berlin Polis. Aufgedeckt hat sie 2009 der Verein Lobby Control in Köln, eine gemeinnützige Organisation, die sich für Transparenz in der Politik einsetzt und Beschränkungen für Lobbyisten fordert. Lobby Control finanziert sich im Wesentlichen durch Spenden. Die Mitarbeiter treibt die Sorge, dass die, die das meiste Geld haben, auch am meisten Politik beeinflussen. Heidi Klein von Lobby Control.
Wir haben schon länger bemerkt, jetzt im Falle der Deutschen Bahn, dass bestimmte Äußerungen, die von dieser Agentur, die von der Deutschen Bahn beauftragt worden ist, merkwürdig waren, dass wir gedacht haben, warum äußert sich zum Beispiel eine Agentur zur Frage der Bahnprivatisierung, wenn dahinter kein Auftraggeber steckt? Warum äußert sich dieselbe Agentur zum Lokführerstreik, und zwar immer im Sinne des Bahnmanagements? Und diese Agentur hat uns dann mehrfach versichert, dass da kein Auftraggeber dahinter steckt. Das heißt, da war auch eine Lüge im Spiel.
Ja, finde ich also hier grundsätzlich schon in Ordnung. Dadurch werden die Preise hier wahrscheinlich günstiger werden und der Service, der wird wahrscheinlich auch verbessert werden.
Die Überraschung war,
dass dabei nicht erkennbar sein sollte, dass die Deutsche Bahn als Auftraggeber dahinter steckte. Das heißt, eine Agentur hat getan, als würde sie sozusagen als einzelne Experten oder engagierte Bürger zum Beispiel Beiträge in Online-Foren schreiben, Beiträge in Zeitungen veröffentlichen, Leserbriefe, auch in renommierten Zeitungen, zum Beispiel der Financial Times und Tagesspiegel oder auch in Foren von Spiegel Online sind solche Dinge erschienen. Und da war für den Leser oder die Zuhörerin nicht mehr erkennbar, dass dahinter die Bahn steckte, die damit versucht hat, ihr Interesse an einer Privatisierung durchzusetzen.
Bei der Bahnprivatisierung geht es um den Vorrang von Kapitalinteressen vor der Qualität der öffentlichen Dienstleistung. Geschätzter angestrebter Kapitalzufluss 2 Milliarden Euro.
Analogkäse. Unglaublich nachhaltig.
Herzlichen Dank, dass Sie mich im Bundestagswahlkampf unterstützen wollen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich, dabei zu sein, es lohnt sich, mitzumachen. Obama, Obama. Diese Urkunde ist gleich bei Ihnen. Go, go, go. Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Seit dem Obama-Wahlkampf 2008 in den USA ist man auch quer durch die bundesdeutsche Politik elektrisiert von der Mobilisierungs- und Darstellungsmöglichkeit des Internets. Wahlkampfstrategen aller Parteien trugen im Bundestagswahlkampf ihre Politbotschaften in soziale Netzwerke wie Facebook und StudiVZ oder richteten hastig spezielle Webseiten ein, um Sympathisanten zu rekrutieren.
Werden Sie selbst Bestandteil unseres Wahlkampfteams und haben Sie Anteil am Erfolg der FDP bei der Bundestagswahl. Wir brauchen Sie und Deutschland braucht die FDP. Nur gemeinsam können wir es schaffen.
Im Schneeballprinzip potenzierte sich der Informationsfluss der Parteien in Richtung Wähler. Das klassische Wahlkampfplakat übernimmt schon jetzt nur noch die Funktion eines Erinnerungszettels für den Wahltermin. Noch ist die Kampagnenfähigkeit des Netzes am Anfang. Die digitalen Wahlkampfarenen im Web wurden nach der Bundestagswahl 2009 wieder abgebaut. Eine absurde Wiederbelebung der hochgelobten Partizipation mündiger Wähler erlebte das Netz im Frühsommer 2010 in zweifelhafter Kombination mit den klassischen Medien. Ein Team von 20 Leuten der Grünen und der SPD war allein dafür abgestellt, die Pressearbeit für ihren gemeinsamen Kandidaten Gauck zu koordinieren. Das heißt, ihn in die Medien zu schleusen, als ginge es um eine Bundestagswahl. Andreas Schulze von Bündnis 90 Die Grünen und zweiter Pressesprecher von Joachim Gauck.
Ich gebe zu, dass also in der Pressearbeit dieses erste Wochenende als ein ganz entscheidendes wahrgenommen wurde, weil natürlich klar ist, man braucht sofort einen großen medialen Anschub, wenn da die beiden großen meinungsbildenden Verlagshäuser mitspielen. Und die haben wir sofort aufgesucht. Wir waren sofort bei der Bild und auch der Spiegel war sofort bedient. Wenn man die sofort auf seiner Seite hat, dann hat man eine gute Chance, einen Mainstream in der Berichterstattung hinzukriegen.
Am Montag nach der Kandidatenvorstellung erschien der Spiegel mit dem Titel Joachim Gauck, der bessere Präsident. Ein Griff zum Hörer zerstört jedoch den Mythos der Polit-PR. Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo dementiert.
Das ist ja eine heiße These. Den kenne ich gar nicht. Es ist niemand auf den Spiegel zugegangen. Die Entscheidung hat die Chefredaktion getroffen und die Chefredaktion hat darüber weder mit den Grünen noch mit irgendjemandem sonst in der Politik zuvor gesprochen, so wie das hier auch sonst nicht stattfindet.
Bild am Sonntag titelte
Yes, we Gauck.
Super Illu?
Joachim Gauck, Präsident der Herzen.
Parallel zur Sympathie der Profimedien rollte eine Unterstützerwelle für den unterlegenen, fast aussichtslosen Kandidaten an. Sie wirkte ungeplant, spontan. Es entstanden unzählige Facebook-Unterstützerseiten. Auch Joachim Gauck selbst tauchte bei Facebook auf. Zitat:
Wenn ich mich Ihnen vorstelle, möchte ich meine Leitgedanken, meine politischen Schwerpunkte und Ziele nicht in Thesen fassen. Vielmehr möchte ich von Erfahrungen sprechen, die mich geprägt haben und den aus mir gemacht haben, der heute vor Ihnen steht.
Im September 2010 verlieh der PR-Berufsverband Deutsche Public Relations Gesellschaft, DPRG, an Joachim Gauck den
Internationalen Deutschen PR-Preis 2010.
Er wird damit ausgezeichnet als
Kommunikator des Jahres 2010.
Joachim Gauck reagiert bei Fragen nach der Echtheit der Internetzitate zunächst ausweichend, dann abweisend. Sein erster Pressesprecher unterbricht. Doch Gauck besinnt sich.
Sie haben offensichtlich etwas im Kopf, was ich gar nicht kenne. Die muss ich dann auch nicht weiter kommentieren. Aber ich kann mich nicht für alles verbürgen, was im Netz steht. Ich bin dort gar nicht unterwegs. Aber das ist jetzt relativ banal und sozusagen kann sein, kann nicht sein.
Doch wer war dann mit dem Namen Joachim Gauck im Netz unterwegs? Anfragen blieben unbeantwortet. Dafür landeten E-Mails von den Grünen im Postfach mit Spendenaufrufen.
Die vielen Unterstützerideen, die es gibt, kosten neben viel Zeit auch Geld. Wenn du selbst spenden willst oder andere zum Spenden aufrufen willst, findest du hier einen Textbaustein vom Unterstützerteam.
Das Vortäuschen einer Graswurzelbewegung, einer spontanen Aktion von Privatpersonen für kommerzielle oder politische Werbeprojekte, ist kein Einzelfenomen. Dafür gibt es inzwischen einen eigenen Fachbegriff, AstroTurfing. Ein Wortspiel mit Graswurzel und dem seit 1965 eingeführten Markennamen AstroTurf für Kunstrasen. Es mehren sich Anzeichen, dass auch bei Protesten gegen Stuttgart 21 PR-Agenturen per Facebook und Twitter Bürgerproteste mit Pro-Stimme neutralisieren wollen. John F. Nebel vom Medienblog Metronaut.
Im Zusammenhang mit Stuttgart 21 bin ich auf AstroTurfing aufmerksam geworden, nachdem dort relativ viele Twitter-Accounts aufgetaucht sind, die massiv und auf eine ganz besonders aggressive Art und Weise Stimmung gemacht haben gegen die Gegner von Stuttgart 21.
Mama, gib mir mal den Käse. Sieht ja richtig gut aus.
Na, schmeckt's euch? Sieht gut aus und schmeckt gut. Und das Beste, total bakterien- und schimmelfrei. Unglaublich lecker. Gut für meine Kinder und für mich natürlich auch.
Analogkäse. Eine grandiose Käsekunst.
Im modernen politischen Kommunikationseifer geht es vor allem darum, Botschaften mit dem gewünschten Manipulationseffekt an Journalisten vorbei, über das weltweite Web direkt an den Empfänger zu leiten. US-Präsident Obama machte es vor. Noch heute profitiert er vom Wahlkampf-E-Mail-Verteiler, um direkt für seine Politik zu werben. Die Journalisten erhalten zeitgleich mit dem Normalbürger die Argumente des Präsidenten. Der Wissensvorsprung, Gelegenheit für Recherche, geht gegen null. So dramatisch ist es in der Berliner Republik noch nicht.
Auf der Grundlage von Energieszenarien, die bis zum Jahre 2050 reichen, werden wir Entscheidungen über den Energiemix der Zukunft treffen, und zwar unter der Maßgabe, das Zeitalter der erneuerbaren Energien möglichst schnell zu erreichen und gleichzeitig den Preis für Strom bezahlbar zu halten.
Der Videopodcast der Kanzlerin, eher konventionell, aber mit kalkulierter Wirkung. Der Ex-Journalist Michael Spreng, heute Medien- und Politikberater, weiß, wovon er spricht. Er hatte Edmund Stoiber gegen Gerhard Schröder bei den Bundestagswahlen 2002 in Stellung gebracht.
Angela Merkel und ihre Berater beherrschen natürlich das Handwerk der politischen Inszenierung. Viel auffallender aber finde ich bei Angela Merkels Öffentlichkeitsstrategie ist, dass es ihr am meisten von allen Regierungschefs bisher gelungen ist, Herrin über ihr eigenes Wort zu sein. Also durch die Einführung dieser Videopodcasts zum Beispiel und dadurch, dass diese Videopodcasts auch von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und von Fernsehsendern in Nachrichtensendungen übernommen werden, hat sie die völlige Kontrolle über das, was sie sagt.
Polit-PR im Tarnkleid des Web 2.0. Merkel-Vertrauter und Kommunikationsexperte Thomas Heilmann.
Ja, das Videopodcast ist ja eine absenderzentrierte Botschaft, nur nicht in Form einer Pressemitteilung, sondern in einem Form eines Videos eben. Das ist aber gerade keine interaktive, partizipative Kommunikationsrolle, gibt es ja auch gar nicht vor, dass das sei. Aber Frau Merkel bildet ihre Meinung eben nicht in Foren und ist da auch nie. Die surft abends nicht,
Die Steuerung der Medien funktioniert weiterhin vornehmlich mit gewohnten, wenn auch leicht modifizierten Tricks, wie die Hamburger Medienwissenschaftler Leif Kramp und Steffen Weichert erfuhren.
Ein solcher Trick wurde uns auch geschildert aus erster Hand. Den Namen brauche ich jetzt hier nicht zu nennen, dass tatsächlich Chefredakteure wieder mal in der vielbesagten Provinz angerufen werden, um den Korrespondenten, der wiederum in Berlin tatsächlich sitzt und es eigentlich besser weiß, vorgeben bzw. sagen, geh doch mal dieser Geschichte nach. Ich habe da so meine Quellen. Also dass auf diesem Umweg tatsächlich versucht wird, Themen zu setzen und die Medienarbeiter, die Journalisten vor Ort gefügig zu machen.
Es wurde auch in einem der Gespräche geäußert, es gäbe so etwas wie eine Springer-Döpfner-Connection, also tatsächlich auf der verlegerischen Ebene, wo Politiker in höchstem Amte tatsächlich Anrufe tätigen oder zumindest über Nachrichten überbringen lassen, dass man Themenagenden etwas anders setzt, als sie vorgesehen waren. Also sowas hat man uns schon bestätigt und auch aus Kreisen im Kanzleramt war zu hören, dass es direkte Kontakte aus der Politik zum Journalismus natürlich gibt. Also zweifellos, wenn auch nicht vielleicht per Telefon, wie es früher der Fall war, sondern eher per SMS, wird hier direkt zwischen Kanzleramt und Journalismus kommuniziert.
Zwei Autominuten vom Reichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestags entfernt, befindet sich das ZDF-Hauptstadtstudio.
Das ZDF-Magazin live aus Berlin mit Patricia Schäfer und Wolf Schmies.
Hier entsteht alle zwei Wochen im Wechsel mit der ARD das Morgenmagazin. Der ehemalige FAZ-Journalist Wolf Schmiese ist relativ neu dabei und kennt die Begehrlichkeiten der Politik, mit ihren PR-Texten in die Medien zu kommen. Doch bei der Zeitung hatte man als Journalist Zeit, Texte zu recherchieren und zu redigieren. Das Live-Fernsehen ist gnadenlos. Was raus ist, ist raus. Fast mühelos auf dem Weg zur Arbeit in die politische Mitte, schnell im Vorübergehen beim ZDF gebührenfinanzierte PR-Nachrichten für den Tag zu produzieren, ist eine große Versuchung, die zu einer langen Gästeliste führt.
Wir gehen recht strikt damit um, ehrlich gesagt. Wir hatten in der vorvergangenen Woche jemanden aus dem Kabinett, der mit einer Botschaft reindrängen wollte. Diese Botschaft hielten wir aber für, ehrlich gesagt, eine aufgebauschte Propagandabotschaft für sein eigenes Haus. Und deswegen haben wir gesagt und entschieden hier, das machen wir nicht. Wir wollen nicht Verlautbarungen geben von irgendwelchen Politikern.
Das ZDF-Morgenmagazin live aus Berlin mit Patricia Schäfer und Wolf Schmiese.
Klar setzen die Politiker an die Stellen, die für sie das Scharnier sind zwischen der Presse und damit der Öffentlichkeit und dem politischen Betrieb, immer Spin-Doktoren. Man hat das früher nicht so genannt. Ein Regierungssprecher ruft entweder vor einem Artikel an, ich wollte Ihnen noch sagen, das Gespräch mit Merkel und Sarkozy ist großartig gelaufen, Sarkozy hat dies und jenes gesagt und ist damit Frau Merkel gefolgt. Das ist der Spin einer Geschichte, der dann vorgegeben wird. Und man muss immer auf Distanz sein und damit skeptisch umgehen.
PR-Mann Klaus Cox denkt größer. Er ist Meinungsforscher und Kommunikationsberater. Für ihn ist die Macht der Spin-Doktoren eine Verschwörungstheorie, die den Blick vernebelt auf die wahren Strukturen.
Die Pflege der öffentlichen Meinung ist eine Industrie geworden. Und das ist historisch neu als Industrie. Und das andere Gruppe ist eine völlig diffuse, breite Öffentlichkeit, die das Internet eröffnet hat. So. Wir verlieren das Monopol der klassischen Medien. Es dringt eine neue, kapitalkräftige und handwerklich nicht schlecht gestellte Gruppe ein, das ist PR. Und es dringt eine dritte Gruppe ein, die Einfluss hat und über die man Einfluss nehmen kann. Das ist das, was man so die Blogosphäre nennt, also das ist das Web.
WikiLeaks. Wiki hat sich als Begriff für eine thematisch sortierte Sammlung von Informationen etabliert. Leak heißt so viel wie durchsickern. Und im Frühjahr 2010 sickerte mittels gezielter Indiskretion auf wikileaks.org durch, dass die Besatzung eines US-Helikopters in der irakischen Hauptstadt Zivilisten erschossen hatte. Festgehalten auf einem Video, das mit dem Rekorder des Hubschraubers gemacht wurde. In mehreren Salven werden mit zynischen Sprüchen begleitet auch zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters getötet. In der US-Regierung ist man empört. Nicht wegen der Morde an Zivilisten, wegen des Verräters. Mutmaßlich ein US-Armist, der dieses geheime Militärvideo anonym WikiLeaks zugespielt hatte. Kurz darauf die nächste Enthüllung.
Die Internetseite WikiLeaks stellte rund 75.000 Dokumente des US-Militärs frei abrufbar ins Netz.
Es ist die Top-Story in den USA. Über 75.000 Geheimdokumente, Berichte von der Front, Analysen, teils entlarvende Einblicke in den Afghanistan-Krieg, aber keine wirklich großen Enthüllungen.
Der ehemalige WikiLeaks-Sprecher Daniel Schmidt zur eingeleiteten Diffamierungs-PR des Pentagon.
Es gibt eine extrem ausgefeilte PR-Strategie. Das sind sehr subtile Dinge. Das beginnt damit, dass man versucht, die Geschehnisse in dem Video zu relativieren. Ja, man versucht überhaupt abzuwiegeln, wie relevant dieses Material ist. Das sehen wir bei den Afghanistan-Papieren ja jetzt auch. Das heißt immer wieder, dass es alles schon längst bekannt ist, keine Neuigkeiten. Ja, man versucht das herunterzuspielen. Und auf der anderen Seite sagt man, das ist eine Gefährdung für die nationale Sicherheit oder wie auch immer. Und diese beiden Aussagen widersprechen sich halt einfach. Ja. Wenn wir sehen, dass vom US-Militär schon eine Studie veröffentlicht wurde, die sich damit beschäftigt, wie man unsere Veröffentlichungen diskreditieren kann, ja, dann gehe ich davon aus, dass dort schon ein recht hoher Aufwand investiert wird.
Laut AP-Recherchen verfügt das Pentagon über 27.000 Personen, die ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind und jährlich 4,7 Milliarden Dollar kosten. Im Krieg stirbt die Wahrheit bekanntlich zuerst, der Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Eine Inszenierung der SS. Der Eintritt der USA in den Vietnamkrieg 1964. Vietnamesische Torpedoboote beschießen den US-Zerstörer Maddox im Golf von Tonkin. Nach 5 Stunden wurde zurückgeschossen. 4 Jahre später kommt ein Untersuchungsausschuss zum Urteil.
Die nochmalige Überprüfung der Akten lässt viele der gemeldeten Feindberührungen und registrierte Torpedoabschüsse zweifelhaft erscheinen.
Der Golfkrieg 1991 wird emotional vorbereitet mit einer Lüge.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators.
Irakische Soldaten hätten Babys aus Brutkästen eines kuwaitischen Krankenhauses geworfen.
They were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled.
Die Empörung des Präsidenten Bush war gespielt. Das Drehbuch kam von der PR-Firma Hill & Knowlton. Honorar 10 Millionen Dollar. Der jüngste Irakkrieg? Die CIA wollte Massenvernichtungswaffen entdeckt haben. Sie wurden nie gefunden. Eine ehemalige Mitarbeiterin von Hill & Knowlton erfand die Strategie des Embedded Journalism, des vom Militär kontrollierten Journalismus.
Für einen Historiker ist der sogenannte Kriegsgrund, Casus Belli, nie eine Frage der Wahrheit gewesen. Der Casus Belli ist immer eine Geschichte gewesen, die Verteidigungsbereitschaft erzeugen soll, also den unnatürlichen Hang meiner eigenen Kinder zu opfern. So, und wir haben bei den amerikanischen Beispielen eben erlebt, dass es eine erstaunliche Skrupellosigkeit von PR-Agenturen gab, eben auch wirklich zu fälschen. Das heißt, die Nichte des Botschafters als gefakte Krankenschwester in einem Fernsehfilm einzusetzen.
2009. Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg erhält beim Politikkongress in Berlin einen Preis, den Politik Award. Gestiftet von der Fachzeitschrift Politik und Kommunikation, einem Blatt aus dem Hause Helios Media. Verteilt zur Förderung der Professionalisierung der politischen Kommunikation. Selbstbeschreibung?
Helios Media stellt seit dem Jahr 2000 Informationen für die Berufsgruppen an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Medien bereit.
Thomas Leif, Chefreporter des Südwestrundfunks und Vorsitzender der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche.
Helios GmbH ist im Grunde so etwas wie eine große Drehscheibe der Lobbyszene und der PR-Szene. Die Gründer haben das zu einem Geschäftsmodell entwickelt, dass sie die Anziehungskraft des Lobbyismus und die vielfältigen Aktivitäten und die Geldquellen anzapfen und um diesen Kreis, um diesen Tätigkeitskreis Geschäftsmodelle, Dienstleistungen, Service, aber auch gekaufte Kommunikation anbieten.
Politik-Award-Preisträger Karl Theodor zu Guttenberg erhielt die Auszeichnung aus den Händen des heutigen Fokus-Chefs Wolfgang Weimer. Denn Politneuling zu Guttenberg machte besonders durch seine medialen Auftritte von sich reden. Medien faszinierten ihn schon früh. Bevor er 2002 in die Politik eintrat, absolvierte er ein Praktikum bei der Welt. Der damalige Chef, Laudator Wolfgang Weimer.
Der Journalismus war damals ein Gebiet, das mich unglaublich fasziniert hat und das mich gereizt hat. Was die Faszination hält bis heute an. Das hat jetzt, sagen wir mal, eine unterschiedliche Sichtweise bekommen. Aber zu wissen heute auch, wie man auf der jeweiligen Seite denkt, wie man handelt, auch seine Eitelkeiten jeweils mit ins Spiel bringt, kann manchmal nicht nur ganz hilfreich sein, sondern ist einfach Teil großer, vieler Facetten, mit denen wir befasst sind.
PR-Profi Klaus Cox.
Das, was da der Bundesverteidigungsminister, der ja nun, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Bundeskriegsminister genannt werden darf, weil er einen Krieg führt, vollführt, ist eine hochprofessionelle Mischform, bei dem die Nackenhaare aller Demokraten gefordert sind. Ich weiß nicht genau bei dem, was ich dort sehe. Ist das die Armani-Reklame für den neuen Anzug? Ist das eine Inszenierungskampagne für einen fränkischen Popstar? Oder ist das ein Regierungsmitglied bei Amtsausübung?
Zu Gutenberg im Hoch der Finanzkrise mit Sektlaune auf dem New Yorker Times Square, im AC/DC-T-Shirt und als altmeisterliches Porträt im diffusen Licht einer Bundeswehr-Transportmaschine hoch in der Luft zwischen Afghanistan und Deutschland.
Ich sehe das mit Distanz und mit dem notwendigen Humor. Also ein Bild wie in dieser Maschine nach Afghanistan lässt sich gar nicht inszenieren. Und ich ziehe den Hut vor diesem Fotografen in dem Moment. Das ist großartig gelungen, ein tolles Bild. Und mir liegt nicht an Inszenierung, ganz und gar nicht. Aber manchmal wundert man sich, welche Bilder tatsächlich entstehen können und wie man sich danach mit den Bildern auseinanderzusetzen hat.
Deutschland steht vor einer zentralen Zukunftsfrage. Wie sieht eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung aus?
Energiepolitischer Appell steht über der Anzeige der Energiewirtschaft. In Wahrheit ist es der Appell, die Energiewirtschaft finanziell zu entlasten, die Profitabilität ihrer Dienstleistung zu erhöhen. Das Aussetzen der von Rot-Grün beschlossenen Kernkraftwerksstilllegungen brächte immerhin zusätzlich 1 Million Euro pro Tag und abgeschriebenem Kernkraftwerk. Thomas Leif, Netzwerk Recherche.
Dieser Lobbyismus und die Anzeige ist das letzte Glied in einer langen Kette. Vorangegangen ist eine große Studie im Auftrag von E.ON, wo alle schmutzigen Tricks der PR auf einen Schlag nachzulesen sind und auch im Internet verfügbar ist. Und diese Anzeigenkampagne wird meiner Ansicht nach in der Öffentlichkeit vollkommen falsch interpretiert. Dies ist kein Zeichen der Offenheit, sondern das war das Schlusssignal einer Erpressung der Kanzlerin.
Erneuerbare Energien, insbesondere die Sonnenenergie, verursachen aber auf lange Sicht noch erhebliche Mehrkosten. In diesem Jahr allein 8 Milliarden Euro. Damit die Preise für alle bezahlbar bleiben, können wir bis auf Weiteres nicht auf kostengünstige Kohle und Kernenergie verzichten.
Heidi Klein, Lobby Control.
Das ist ja nicht die erste Anzeigenkampagne der Atomindustrie, die wir zurzeit erleben. Das ist eine Strategie, die schon seit mehreren Jahren gefahren wird und die sicherlich eingebettet ist in eine umfassende Lobbystrategie. Das ist etwas, was man häufig beobachtet, dass eine Industrie, die unter Druck kommt durch anstehende Regulierungen von Seiten der Politik, dass sie versucht, durch eine umfassende Lobbykampagne, die eben auch PR-Maßnahmen wie Anzeigen umfasst, diese politische Regulierung zu verhindern.
Realistisch bleiben. Deutschland braucht weiter Kernenergie und Kohle.
Kommunikationsberater Klaus Cox.
Wenn Sie sich dafür eine ganze Seite in der Tageszeitung kaufen und dann, wenn Sie mal sehr genau hingucken, die Inhalte mager drucken und die Unterschriften darunter fett, und genau so war das, dann war die Botschaft ja wohl nicht, was da drin steht, sondern die Botschaft war, wer da drunter steht. Es ist ungewöhnlich in einer parlamentarischen Demokratie, unmittelbar vor einer Entscheidung die Entscheidungsträger, namentlich die Kanzlerin, in einer Anzeige zurechtzuweisen.
Christian Rohde, Recherchejournalist beim ZDF-Politmagazin Frontal 21.
Das ist aber natürlich eine Seite von Lobbyismus. Eine andere Möglichkeit ist natürlich ganz anders zu arbeiten, indem man zum Beispiel vor der Bundestagswahl Kommunikationsfirmen damit beauftragt, Gutachten darüber zu schreiben, wie man am besten Journalisten beeinflusst. Eine Unternehmenskommunikationsberatungsfirma aus Berlin hat auf über 100 Seiten genau das zusammengeschrieben. Man ist auf Journalisten zugegangen, hat ihnen versucht klarzumachen, wie berichtet werden sollte. Man hat Journalisten sogar eingeteilt in Gruppen. Die einen, die eher so gegen den Atomausstieg schreiben, die anderen so mittel und die anderen, die dafür sind, die spricht man dann an. Da ist die Rede von Gutachten, die zum Teil gekauft sind. Da ist die Rede von Gutachten, die man angreifen kann, mit welchen Argumenten und so weiter und so weiter. Und das ist dann schon was anderes, als nur eine Anzeige zu schalten.
Also exemplarisch ist für mich, und da habe ich mich damals zu Spiegelzeiten etwas eingehender damit befasst, nach wie vor, weil ich es auch so selber miterlebt habe, diese Brand-Spa-Hysterie, wo beide Seiten nicht ganz sauber gespielt haben. Weder der Mineralölkonzern noch die Umweltschützer. Beide haben mit falschen Zahlen hantiert.
9,2 Tonnen Öl mitsamt zu einer festen Masse verbunden. 28,7 Tonnen Aluminium. 13,6 Tonnen Kupfer. 3,6 Tonnen Zink. Gebunden in Farbanstrichen.
Am Ende kam dann raus, dass, ich glaube, dass zumindest die einen ein bisschen dichter dran lagen. Und die Macht der Bilder, da ketten sich Leute an und da gehen Hubschrauber und Wasserwerfer hin und her. Es kam ja so weit, dass es Schüsse auf Tankstellen gab und sowas.
Hajo Schumacher ist freier Publizist und Journalist.
Da hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, auch wie mobilisierbar eine große Zahl von Bürgern ist, wie mobilisierbar eine große Zahl von Medienvertretern ist.
Der Leiter der Rechercheabteilung von Greenpeace, Manfred Redelfs, wehrt sich gegen den Eindruck, dass Greenpeace mit einer gigantischen PR-Aktion unverantwortlich mit den Medien und Autobesitzern gespielt habe, weil man mit falschen Zahlen versucht habe, Shell zum Umweltsünder zu machen.
Greenpeace hat diese Öllagerplattform besetzt und die Aktivisten haben eigene Proben genommen, indem sie ein Lot in die Tanks der Brent Spar gelassen haben. Dabei haben sie leider nicht, wie sie glaubten, den Haupttank erwischt, sondern ein Entlüftungsrohr. Und indem sie die Probe an einer anderen Stelle genommen haben, als von ihnen eigentlich beabsichtigt, wurden dann auch die Restmengen falsch hochgerechnet. Die Leute haben nur noch darüber geredet, insbesondere die Journalisten. Hat Greenpeace da jetzt eine falsche Zahl benutzt, ja oder nein? Wie es zu dieser falschen Zahl gekommen ist, dass wir selber den Fehler öffentlich gemacht haben und dass er an der Grundsatzargumentation nichts änderte, das spielte keine Rolle mehr für die öffentliche Debatte. Das ist eben auch eine ganz wichtige Erfahrung in Kampagnensituationen, dass man häufig differenziertere Argumente dann nur noch schwer vermitteln kann.
Für unsere Branche heißt das kritische Distanz in jedwede Richtung und auch das kann ja Unterrichtsmaterial für angehende PR-Kräfte sein, zu sagen, hey, wir sind nicht eure Freunde oder Partner, ja, sondern wir sind die andere Seite und auf dieser Grundlage können wir dann mal vernünftig miteinander reden. Und da ist Brent Spar ein Lehrstück, was interessanterweise aber nie so wirklich ins Bewusstsein bis heute nicht der Öffentlichkeit getreten ist.
Das ruft nach einer besseren Ausbildung von Journalisten und vielleicht auch von PR-Strategen. Wie wäre es, wenn man beide Berufsgruppen zueinander brächte, als Akt der friedlichen Koexistenz? Man erzählt sich gegenseitig die Tricks, neutralisiert damit Manipulation und Enttarnung.
Analogkäse. Eine saubere Sache.
Die Quadriga-Hochschule in Berlin. Sie bildet Führungskräfte der PR-Branche aus, mithilfe von Journalisten.
Ja, meine Damen und Herren, eine Stunde ist rum. Schöne, schlichte Aussage, Transparenz und Offenheit.
Der ehemalige ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Peter Voss ist Präsident der Quadriga-Hochschule. Und der Journalist Hajo Schumacher möchte dort PR-Lehrer werden. Während sich der Präsident einer mehrmaligen Anfrage entzieht, E-Mails und Telefonate im Dickicht der Hochschule gefiltert irgendwo hängen bleiben, beschreibt der zukünftige PR-Lehrer seine Motivation sehr offen.
Die PR der alten Schule, die geht von einer PR als Täuschungskunst aus. Also wir wollen eigentlich was ganz anderes, als wir vorgeben zu tun. Diese Zeiten von PR sind jetzt in einer Ära der Totalkommunikation immer schwieriger durchzuziehen, weil eigentlich dann doch irgendwann alles mal öffentlich wird. Und es ist jetzt ein guter Moment, es klingt ein bisschen naiv, aber offen und ehrlich PR zu machen.
Diese Auffassung stößt in der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche auf brüske Ablehnung. Thomas Leif ist als ihr Vorsitzender nicht müde, immer wieder vor dem Verwischen der Grenzen zwischen PR und Journalismus eindringlich zu warnen und mobil zu machen gegen eine friedliche Koexistenz.
Ja, ich nehme Hajo Schumacher schon ab, dass er das glaubt. Ich kann aber diese Position nicht teilen, weil sie in der Praxis ständig widerlegt wird. Die Ausbildung, die PR-Leute heute genießen, die auch weltweit praktiziert wird, dient immer nur einem einzigen Prinzip: perfekter, origineller, intelligenter und vielleicht auch hartnäckiger zu sein als der Journalismus selbst.
Ich glaube aber auch, dass diese schmutzigen Spielchen ein wenig aufhören, wenn es transparenter wird. Denn ich würde so deutlich lieber arbeiten und ich denke, das kann man auch in der Quadriga ganz gut den jungen Menschen vermitteln. Das ist eine relativ teure Ausbildung, das sind jetzt nicht irgendwelche, sondern die wollen irgendwann mal Unternehmenssprecher werden. denen sollte man frühzeitig sagen, mit wem und mit was sie es zu tun haben. Ich möchte auch sehr, sehr um Verständnis werben. Wie funktioniert eigentlich die journalistische Branche? Das ist wieder ein zweiter Punkt.
Und die zweite große Botschaft ist, dass man versucht, in das journalistische Denken einzudringen. Also das System des Journalismus zu analysieren und entsprechend der Schwachstellen des Journalismus die PR dort anzusetzen. Und das wird dort gelehrt, meiner Ansicht nach, bei der Quadriga. Sonst bräuchte man ja auch keine Journalisten.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand für irgendein Unternehmen sagt, ich vertrete die Interessen eines Energiekonzerns. Natürlich muss der sagen, dass er für die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ist. Dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Wenn der jetzt um die Ecke kommt und sagt, oh, wir haben aber 3 neue Windräder auf den Kindergarten gebaut, dann denke ich mir, ja, please, komm, spar dir deinen Quatsch. Ja, den kannst du wem anders erzählen.
Es ist am Ende auch eine Mogelpackung, weil sie ja sehen, dass die PR-Industrie in der Lage ist, Top-Journalisten abzuwerben. Und im Grunde sind auch in dem Berliner Milieu die Agenturen am erfolgreichsten, die von Top-Journalisten beraten oder auch beflügelt werden, weil die genau das tun, dass sie in das System möglichst lautlos des Journalismus eindringen und dort ihre Botschaften vermitteln.
Wir müssen ja einfach auch mal sehen, die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse von PR und Journalismus haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschoben. Im politischen, wirtschaftlichen, im Verbände Berlin arbeiten mehr Journalisten auf PR-Seite als auf unabhängiger journalistischer Seite. Da ist die entscheidende Frage, sind wir als journalistisches System eigentlich noch zur Gegenwehr in der Lage oder wird nicht alles durch PRisiert?
PR ist ja von der Natur her Fehlinformation. Man will ja bestimmte Botschaften eines Themas oder eines Problemkomplexes hervorheben und die kritischeren Seiten oder problematischen Seiten ausblenden. Das ist ja das Ziel, gefilterte Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das Problem ist, dass dies immer professioneller betrieben wird und meist auch von Journalisten, die das System selbst kennen.
Unsere Branche verändert sich rapide. Und das Berufsbild des freien Journalisten, der alles Mögliche in alle möglichen Richtungen liefert, wird in Zukunft doch eher an zahlenmäßig gewinnen. Es werden weniger Festangestellte und deutlich mehr Freie durch die Lande laufen. Will man denen sagen, nein, du darfst jetzt für das und das Unternehmen oder die Behörde oder die Partei oder die Organisation keinen Flyer erstellen oder keine Website betreuen, weil das ja PR ist? Können wir das wirklich machen? Ist das nicht so eine Art Berufsverbot? Oder aber müssen wir sehen, dass wir Mischformen, Journalismus und PR zulassen, aber dann transparent machen?
Der PR-Spezialist Klaus Cox glaubt nicht an das Durchsetzen der Wahrheit. Er rät zur Selbsthilfe.
Nichts glauben, nichts glauben, nichts glauben.
Seine Kunden kommen aus der Energiewirtschaft, Versicherungs- und Medienbranche. Wer namentlich von seiner Beratung profitiert, bleibt geheim. Ansonsten gibt er sich offen selbstkritisch, was das PR-Geschäft anbelangt. So offen selbstkritisch, dass ihn sein Berufsverband, die Deutsche Public Relations Gesellschaft, ausgeschlossen hat. Er sympathisiert auch mit dem Netzwerk Recherche, ist dort Stammgast.
Also ich halte viel von dem Netzwerk Recherche, also kritischen Journalisten. Ich halte viel von Thomas Live, aber eine abgrundtiefe Naivität kennzeichnet ihn doch. Er glaubt, wenn er in der Ausbildung und später im Leben PR-Leute und Journalisten räumlich trennt, dass dann nichts passieren kann. Das ist Unsinn. Bei der Übermacht der fünften Gewalt, wie sie möglicherweise entsteht, muss die vierte Gewalt lernen, die fünfte zu durchschauen. Das heißt, gerade als Journalist muss ich PR durchschauen können. Ich muss ein PR-Experte sein. Und zwar nicht, um es zu tun, sondern um es zu durchschauen. Und darauf zu reagieren mit dem Erhalt der Grundnaivität. Wissen Sie, das ist so, da ist Angst vor Befleckung. Ich verstehe das ja. Ja? Aber es hilft nicht, es ist vorkritisch. Das Netzwerk Recherche hat, was PR angeht, eine vorkritische Einstellung.
Die Koalition hat sich verständigt. Die Leistungen für Langzeitarbeitslose sollen aufgestockt werden.
Gibt es eine leichte Erhöhung bei den Regelsätzen für Erwachsene um 5 Euro? 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro.
Das Bundesarbeitsministerium wird 2010 fast 13,2 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben. Das wären 3,8 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Größer ist nur der Etat des Bundespresseamtes, der 16 Millionen Euro betragen soll.
eine saubere Sache.
PR ist inzwischen zu einer Multimilliardenindustrie angewachsen. Der Kampf um die Hirne ist de facto zu einem psychologischen Krieg herangereift. Das Opfer, die Demokratie.
Die Gefahr für die Demokratie ist, dass Menschen, die Streitfragen nicht mehr so aufbereitet werden, dass sie selbst teilnehmen können, Einfluss nehmen können, sich ein eigenes Urteil bilden können.
Christian Wulff, Bundespräsident.
Dazu, um das zu ermöglichen, braucht man qualifizierte Journalistinnen und Journalisten in ausreichender Zahl, weil das eben immer schwieriger wird, kompliziertere Sachverhalte mit Grafiken, mit Erklärungen, mit Hintergründen zu versehen. Ohne Pressefreiheit, ohne Meinungsfreiheit gibt es letztlich keine Demokratie.
Klaus Cox, PR-Mann.
Sehen Sie mal, ich finde, man sollte nicht davon ausgehen, dass Journalisten die Wahrheit sagen. Ich gehe nicht mal davon aus, dass der Papst die Wahrheit sagt, wenn ich das persönlich anfügen darf. Ich gehe schon gar nicht davon aus, dass der Bundespräsident sie sagt. Das heißt, was ich einfach einfordere, ist eine kritische Einstellung gegenüber dem, was an PR da in der Republik passiert.
Michael Rediske, Reporter ohne Grenzen.
Ich sehe auch gerade in Europa den Einfluss der PR auf den Journalismus als das größere Problem, als größeres Problem verglichen mit staatlichem Einfluss, jedenfalls in den EU-Ländern. Das hängt natürlich auch mit den knappen Ressourcen zusammen, dass immer mehr PR-Leute auf immer kleinere Redaktionen stoßen und in den Redaktionen immer mehr PR-Material direkt übernommen wird. Das ist sicherlich eine Gefährdung der Pressefreiheit, weil es den Kunden, den Lesern, den Zuschauern nicht mehr unabhängige, das heißt nicht PR-gesteuerte Informationen liefert.
Wolfgang Blau, Chefredakteur Zeit Online.
Tatsächlich kann man sagen, es ist auch immer ein Wettrüsten zwischen denen, die informieren wollen und denen, die desinformieren wollen. Ja, selbstverständlich gibt es ganz neue Methoden der Infiltration und das bedeutet eine weitere Zusatzqualifikation, die wir Journalisten erlernen müssen, das wieder zu erkennen und damit weiterhin einen Dienst gegenüber unseren Lesern leisten zu können.
Matthias Müller von Blumenkron, Chefredakteur der Spiegel.
Ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Tricks oder die Geschichten hinter der schön gemalten Fassade zu entdecken und aufzuschreiben. Natürlich hat die PR-Branche neue Möglichkeiten, aber wir haben auch neue Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu gucken. Denken Sie nur daran, dass viele Kommunikation intern mittlerweile elektronisch läuft und dann plötzlich doch irgendwie seinen Weg nach außen findet und man die Wahrheit über ein Produkt erfährt.
Analogkäse schmeckt besser, wie sich Public Relation als fünfte Gewalt etabliert. Ein Feature von Jörg Wagner. Sprecher Axel Prahl, Jürgen Schulze, Laurentia Schreiber und der Autor. Musik Michael Heubach. Ton Martin Selig und Iris König. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Jürgen Balitzki.
Mama, gib mir mal den Käse. Du schmeckst ja schon aus.
Wieso? Eigentlich nicht schlecht.
Stinkt ja gar nicht.
Richtiger Käse muss irgendwie stinken.
Schmeckt komisch. Nee, den will ich nicht.
Analogkäse. Eine saubere Sache.
Sie dürfen mir aus mehreren Gründen nicht trauen. Erstens bin ich PR-Mann, Sie wissen im Zweifel nicht, wer mich bezahlt hat. Zweitens bin ich großer, wie alle Publizisten, großer Fabulierer. Sie wissen nicht mal, ob ich meine eigene Fabulierkunst nachgebe. Drittens könnte es sogar sein, dass ich die Wahrheit sage, ohne dass Sie es merken. Das heißt also, zu unserem Umgang miteinander, wir reden ja jetzt nicht über familiäre Verhältnisse oder Freundschaften, sondern zum öffentlichen Umgang miteinander gehört nichts glauben.
Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2010.